Ja, unbedingt. Der war ja Optimist wahrscheinlich, sonst hätte er das ja sich nicht so schwer gemacht. Und wie man jetzt später erst lesen konnte, war er von Eintritt in die Akademie nach dem Krieg 46, 47, 48 an den Studenten interessiert. Also er hatte sich damals schon zur Verfügung gestellt, um die politischen, demokratischen Belange der Studentenschaft zu vertreten. Das muss man sich vergegenwärtigen. Und das hat er dann als Professor 61 weitergeführt, dass er sich dieses Thema Schule, Hochschule, Akademieausbildung, Kunstausbildung zum Beruf gemacht hat, oder zur Berufung.
Hat er es denn selber durchschaut, wenn dann, wir reden ja, was Sie und ihn angeht, damals an der Akademie, eben von nach 68, von den ganz frühen 70er Jahren zum Beispiel, hat er das durchschaut, wenn Leute das einfach nur als Trend, als Modeerscheinung gesehen haben, dass plötzlich alles politisch sein sollte, auch die Kunst?
Ja, der hat er dann später, wie wir die große Ausstellung in Frankfurt gemacht haben, mit neben gegen im Frankfurter Kunstverein 76, als also mal überprüft wurde, was ist nun eigentlich mit dieser politischen Lehre, Kunstlehre von den Beuys aus seinen Schülern geworden. Da hat er ja dann zu erkennen gegeben, jeder Mensch ist ein Künstler, aber nicht jeder Mensch ist ein Berufskünstler.
Wo Sie ihn nun schon zitiert haben, ich wäre später auch von alleine damit angekommen, dieser
Ja.
berühmte Satz, jeder Mensch ist ein Künstler. Ist es eventuell auch der Satz von Beuys, der am meisten missverstanden worden ist?
Ja, weil man ja das alles auf Ästhetik bezieht oder auf den Kunstmarkt und nicht auf das anthropologische Feld, also auf die Definition des Menschen als Menschen. Also daran lag ihm ja. Deswegen ist er ja in den späten 40er Jahren auf die Anthroposophie gestoßen, die also nochmal so eine umfassende Verortung des Menschen im kosmischen Geschehen probiert haben. Also ganz goetheanisch gesagt, damit hat er sich ja viel rumgeschlagen mit dem naturwissenschaftlichen Begriff eines Goethes, der aber immer an einen Kunstbegriff sich orientiert hat, also an eine Poesie, dass der Mensch an sich selbst der größte und genaueste physikalische Apparat ist. So, und das hat er zum Kernpunkt, zum Ausgangspunkt genommen. Also der Mensch selber ist ein physikalischer Apparat, der nicht nur sich selber dann erkennen und erforschen kann, sondern auch seine Mitwelt. So, und das ist was Neues. Und dazu diese merkwürdigen Experimente an Material und von meinetwegen auch an seinen Schülern, die er dann unternommen hat.
Experiment an seinen Schülern, die er unternommen hat. Was meinen Sie damit? Meinen Sie damals jetzt diese Zeit an der Akademie?
Ja, er hat ja dann 67 eine eigene politische Partei gegründet, wo er ja gesagt hat, und die meisten Mitglieder sind Tiere. Das muss man sich 67 vorstellen, also als der SDS zusammengebrochen ist, also als sozialistische Studentenvertretung und die Leute auf die Straße gegangen sind in der Hoffnung, sie könnten das ganze System umstürzen. Da sagt dieser Mann, ja, klar, jetzt müssen wir mal eine Studentenpartei machen, damit die Studenten gesammelt werden, ihre Energien gesammelt werden. Aber ich warne, die meisten Mitglieder sind Tiere. So, was wollte er damit sagen? Dass die wilde Tiere sind und alles kaputt machen? Nein. Er hat, glaube ich, ausdrücken wollen, dass die Menschen umfassender sind als nur ein geistiges oder ein politisches Wesen, sondern sie werden gesteuert von zum Beispiel Emotionen.
Sie haben gerade was sehr Interessantes auch in einem Nebensatz gesagt, Herr Dröse. Sie haben nämlich gesagt, das hat er, glaube ich, damit ausdrücken wollen. Heißt das, es geht Ihnen heute, 25 Jahre nach Beuys Tod, mit Ihren eigenen Erfahrungen als Künstler immer noch so, dass Sie manchmal sagen müssen, so ganz sicher sind Sie sich in Einzelfällen auch nicht, was er gemeint hat?
Nein, da ist ja vieles Unerwartetes. Also der hat das ja nicht alles gewusst, sondern der hat das erahnt. In der Kunst bleibt ja vieles im Wagen. Das ist ja ihr Vorteil, das ist ja ihre Freiheit.
Wir reden im Deutschlandradio Kultur aus Anlass des 25. Todestages von Josef Beuys. Der ist übermorgen am Sonntag. Reden wir mit dem Künstler Felix Dröse, der in den 70er Jahren an der Akademie in Düsseldorf Beuys Schüler war. Herr Dröse, als 1986 dann Josef Beuys gestorben ist, da haben viele Kunstkenner oder solche, die sich dafür halten, gesagt, mit dem Künstler wird auch seine Kunst sterben. Das kann eigentlich nicht funktionieren, weiter Werke von Beuys zu haben, wenn Beuys selber nicht mehr da ist, nicht mehr Teil dieser Kunst ist. Haben Sie das damals auch gedacht?
Nein. Nein, dafür war ich natürlich viel zu sehr verhaftet. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, dass der Mann gestorben ist auf dem Höhepunkt seiner Aktion 7000 Eichen, was er also quasi als Geschenk, denn er hat das ja selber bezahlt, er hat das Geld dafür besorgt, auf der Documenta in Kassel, dass er dafür gesorgt hat, dass im Stadtraum Kassel 7000 Bäume in die Erde kommen. Dass das natürlich nicht so einfach ins Museum oder in eine Kunstgalerie oder in die Verwertungsmaschine des Kunstgeschehens eingebaut werden kann, ist natürlich klar, aber das war ja die Sprengkraft, die er früh entwickelt hat. Er hat sich, man muss ja auch wissen, er hat sich ja quasi über ein Jahrzehnt lang geweigert, überhaupt in dem Ausstellungszirkus mitzumachen. Und erst als er selber zu sich sagen konnte, das will ich, da will ich hin, das ist meine Richtung, da hat er dann gesagt, okay, dann kann ich auch mal bei Schmela eine Ausstellung machen in der Kunstgalerie.
Aber das ist doch auch heute noch genau der Punkt, Herr Dröse, und so eine Aktion wie damals Stadtverwaltung in Kassel. Aber natürlich aus so einem Anlass wie jetzt der 25. Todestag, wir haben das vor 5 Jahren zum 20. Todestag erlebt, da gibt's große Beuys-Ausstellungen in den Museen, Retrospektiven. Funktioniert das? Weil viele sagen, das ist eine Musealisierung einer Kunst, die so nicht gemeint war.
Ja, das funktioniert ja nur mit großen Schwierigkeiten, weil der sogenannte wissenschaftliche Apparat, den er ja angegriffen hat mit seinem Kunstbegriff, jetzt natürlich, man könnte sagen, zurückschlägt und wieder eine Überwölbung seines eigenen Tuns, also seiner eigenen Kunst vornimmt. Das heißt, man erlebt das, die Leute laufen durch diese Kunstausstellung, haben irgendwelche Propfen auf dem Ohr, stehen völlig starr vor irgendeinem abgeschnittenen Fußnagel oder einem Fetthaufen oder einem Stahlhaufen und hören in sich hinein, was ihnen ein sogenannter Kunstwissenschaftler sagt. So, und das hat mit dem, was ich vorhin gesagt hatte, nämlich, dass der Mensch selber der exakteste wissenschaftliche Apparat ist und dem Kunstbegriff von Beuys, dass man mit Intuition viel mehr erreichen kann, nicht zu tun. Denn da werden die Menschen ja wieder überbildet, verbildet, anstatt dass man sie loslässt, wenn man schon das Risiko nimmt und so einen Filzstapel zeigt, dann soll man bitte schön die Menschen ganz alleine mit dem Filzstapel lassen und dann ahnt der entweder, ich habe ja von nichts eine Ahnung, ich bin ja total blöd, oder es ahnt und schwant ihm, oh ja, das ist ja interessant, da hat ja einer eine Filzdecke und das könnte wärmen. Ganz einfache Dinge. Aber wenn ich dann dem in das Ohr posaune, kunstwissenschaftlich muss das so und so und so und so und so und so eingeordnet werden, ja, wo bleibt dann die Entscheidungsfreiheit des Betrachters für die 10 Euro, die er bezahlt hat? Also das geht schief. Das ist der Apparat, der uns gefangen hält, seit 200 Jahren Kunstgeschichte, und aus dem wollte der Beuys im Besonderen aussteigen. Deswegen brachte der in seiner Depression in den 50er Jahren in sich selber die Kraft auf, dass er gesagt hat, ich spreng das jetzt, indem ich ein Material nehme, was gar nicht in den Kunstzusammenhang, in den Salon der Reichen und Schönen passt, nämlich zum Beispiel ekelhafte Fett. Und damit hat er natürlich die Provokation erreicht, die er wollte. Jetzt wird er eingefangen, rückwärts. Aber das gelingt immer nur in Teilen.